Johannes Kapitel 4 von Vers 5 an. Johannes Evangelium Kapitel 4 von Vers 5 an. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die hieß Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber daselbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen und es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun die samaritische Frau zu ihm: Wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist und ich ein samaritisch Weib? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, auf das mich nicht mehr dürste und ich nicht mehr herkommen müsse zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und den du nun hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn derselbe kommen wird, so wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir gesagt hat, alles, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Wir wollen mit Jesus im Gebet reden. Herr, von dir erwarten wir alles an diesem Tage. Du kennst jeden Einzelnen von uns, kennst den Durst unseres Lebens. Du weißt, was wir brauchen. Wir haben ja noch nicht mal die richtigen Bedürfnisse. Und wir bitten dich, dass du diesen ganzen Tag in deine Hand nimmst, jeden Einzelnen in deine Fürsorge und Seelsorge. Jetzt öffne uns dein Wort und öffne uns Ohren und Herzen, dass wir schöpfen können aus deiner Quelle. Amen.
Liebe Freunde, natürlich bildet er nicht die Mitte der Geschichte. Nur 2-mal wird er überhaupt erwähnt. Eine unscheinbare Nebensache, dieser ganz stinknormale Krug. Trotzdem ist er mir aufgefallen. Beim Überlesen kam er mir in den Blick. Meine Gedanken kreisten um dieses Gefäß wie die Fliegen um den Schwarzwälder Honigeimer. Der Krug taucht nicht nur im Volksmund auf. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Der Krug wird nicht nur im Volkslied besungen, im Krug zum grünen Kranze, da kehr dich durstig ein. Der Krug steht nicht nur in den Titeln der Volksliteratur, der zerbrochene Krug von Heinrich Kleist, mehr. Der Krug hat auch seinen Platz in der Bibel. Er ist ein unentbehrlicher Behälter für die Menschen des Alten und Neuen Testaments. Die Geschichte der Krüge hat noch niemand geschrieben. Ich habe mir diese theologische Arbeit für den bevorstehenden Ruhestand vorgemerkt. Der Schöpfkrug gehört dazu, mit dem Rebekka eine ganze Karawane drängte. Immer wieder lief sie zur Wasserstelle, um 10 Kamele zu versorgen. Ihre Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen. Der Fackelkrug gehört dazu, mit dem Gideon einen Krieg gewann. Dieser Superwaffe hatten die Midjaniter nichts entgegenzusetzen. Feuergebranntes schlug wie eine Bombe im Lager ein. Und der Ölkrug gehört dazu, mit dem eine Witwe im Dorflecken Zarpat den Propheten Elia bekochte. Trotz grassierender Hungersnot tropfte er nie aus. Für die nächste Mahlzeit der dreiköpfigen Tischgesellschaft reichte es allemal. Erwähnenswert wäre auch der Manna-Krug des Mose, der Honigkrug des Abia, der Tonkrug des Jeremia, der Weinkrug des Speisemeisters. Die Theologie der Krüge könnte mein reifes Spätwerk heißen. Heute aber, liebe Freunde, geht es um den Wasserkrug. Wenn ihn auch Meister Rembrandt auf seiner Federzeichnung aus dem Jahre 1648 in künstlerischer Freiheit als gehämmerten Blechkessel dargestellt hat, handelt es sich doch hier um einen gebrannten Tonbehälter, der auf der Umfassungsmauer des 30 Meter tiefen Sickerbrunnens stand. Schauen wir uns das alles einmal näher an und ich lade Sie ein. Der Ort war malerisch schön, fast wie Essen. Malerisch schön. Vor den Toren des Städtchen Sychar an der Weggabelung zwischen Skytopolis und Nablus unter dem Schatten von einladenden Palmbäumen lag die vielbesuchte Wasserstelle. Wer den kürzesten Transitweg durch Samarien wählte, um vom südlichen Judäa in das nördliche Galiläa zu kommen, musste diesen malerischen Rastpunkt berühren. Der Ort war auch historisch bedeutsam. Schon Abraham errichtete an dieser Stelle ein Altar. Jakob erwarb dieses Land um 100 Goldstücke und grub einen Brunnen. Die Mumie Josefs wurde nach langem Trauerkondukt an diesem Platz beigesetzt. Der berühmte Landtag Josuas ist hier zusammengetreten und das Volk Israel strömte hier zusammen, wie jetzt, um unter Segen und Fluch Gottes Recht immer neu zu hören. Jeder Zoll lebendige Geschichte. Nicht umsonst ist der Name Jakobsbrunnen durch Jahrhunderte hindurch geblieben. Und der Ort war kultisch wichtig. Im Hintergrund erhob sich der Garizim, der vor langer Zeit in Konkurrenz zum Jerusalemer Tempelplatz als Reichsheiligtum eingerichtet worden ist. Auch wenn der Tempel dort oben schon längst vom jüdischen hohen Priester Hyrkan dem Ersten in Trümmern gelegt wurde, blieb er doch der heilige Berg der Samariter. Der jüdisch-samaritische Streit, der um 27 vor Christus wegen der rassisch-kultischen Vermischung der Samariter mit den umliegenden Fremdvölkern begann, dauerte immer noch an und war voller Groll wie E und J. Also, an diesem malerisch schönen, historisch bedeutsamen und kultisch wichtigen Ort stand dieser Krug. Er möchte uns einladen, jetzt unseren Gedankenflug zu unterbrechen, für einige Augenblicke zu verweilen und darüber nachzudenken, warum er mitgebracht, warum er nicht benutzt und warum er schließlich stehen gelassen wurde. Also, Erstens, der mitgebrachte Krug. Er stand ja nicht immer da. Zu jedem Brunnen gehört zwar eine Kurbel und ein Seil, aber kein Krug. Warum wurde er mitgebracht? Nun, eine Frau war durstig. Um 12 Uhr mittags wird es in Sychar stechend heiß. Zum Mittagessen brauchte sie noch einen Schluck Wasser. Und deshalb packte sie ihren Krug und lief zu den Toren des Städtchens hinaus, um sich diesen kühlen Trunk zu besorgen. Dass aber die Samariterin nicht nur Durst nach Wasser hatte, deutet der tiefsinnige Evangelist im Text an. Wer Johannes liest, muss sein zusammenfügendes und zusammenschauendes Denken kennen, das den Vordergrund und den Hintergrund unauflöslich miteinander verbindet. So hatte die Frau auch Durst nach Liebe. Der trieb sie in die Hände der Männer. Im Mann und im Wechsel suchte sie diesen Durst zu stillen. Kein Wunder, dass andere einen Bogen um dieses Flittchen machten und mit diesem schmutzigen Weibstück nichts zu tun haben wollten. Sie ging ja auffallend allein zu dieser Oase, wo sonst der Dorfklatsch und der Dorftratsch jeden Fernseher vollständig ersetzte. Hinzu kam ihr Durst nach Religion. auch wenn der Garizim nur noch steinerne Tradition war. Ein Tummelplatz für Archäologen, so suchte sie doch dort Information über einen Gott. Etwas Festes muss der Mensch haben. Ohne einen heiligen Berg wollte sie nicht sein. Durst nach Religion, Durst nach Liebe, Durst nach Wasser. Die Samariterin war eine tief dürstende Frau und der mitgebrachte Krug war Symbol ihres Lebensdurstes. Und damit ist sie keine interessante Ausnahmeerscheinung geworden. Damit ist sie kein historischer Sonderfall geblieben. Die Frau ist alles andere als ein Museumsstück. Ihr Krug wird zum Symbol aller Lebenden. Ich frage, wer hat nicht immer wieder Durst nach Wasser? Schon heute Morgen an solch einem Tag. Ohne dieses Element ist Leben überhaupt nicht möglich. Wasserlos heißt trostlos. H2O ist das vornehmste und unentbehrlichste Lebensmittel der Erde. Du lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, reimt der Psalmist, überwältigt von dieser Erkenntnis, dass alle Tiere des Feldes, die großen und die kleinen Tiere, trinken und das Wild seinen Durst lösche. Du feuchtest die Erde von oben her und machst das Land voller Früchte, die du schaffest. Mit Recht regen wir uns auf, wenn Quellen verschmutzt, Flüsse aufgewärmt und Meere ölbedeckt werden. In Stuttgart brach ein Sturm los, als kürzlich Schadstoffspuren im bekannten Cannstatter Mineralbrunnen festgestellt wurden. Die Zeitungen, die gaben Wasseralarm und die Bürger bezeichneten dieses Mineralwasser als Kriminalwasser. Vom Leiter des Gesundheitsamtes erfuhr man, mit einem Liter Heizöl kann man 1 Million Liter Wasser unbrauchbar machen. Und mit einem Liter Trichloethylen aber können 40 Millionen Liter Wasser verseucht werden. Mit nur 5 Litern dieses Lösungsmittels ist der Stuttgarter Tagesbedarf an Trinkwasser kaputt gemacht. Ohne gesundes Wasser gibt es nur Tod. Wo es nicht mehr regnet, ist Wüste. Doch wir brauchen das Wasser. Und wer von uns hat nicht immer wieder Durst nach Liebe? Ohne diese Kraft kann keiner gedeihen. Auch wenn wir nicht mehr frei nach Schubert trällern, ich schnitt es gern in alle Rinden ein. Ich grübe es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte sehen in jedes frische Beet mit Kressesamen, dass es schnell verrät. Auf jeden Zettel möchte ich schreiben, dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. Auch wenn wir nicht mehr so romantisch hochgestimmt sind, ja, auch wenn wir nicht mehr Verliebte sind, Liebende sind wir allemal, ein ganzes Leben lang. Kinder, die Mutterliebe entbehren müssen, weil sie im Heim untergebracht sind, leiden an Hospitalismus oder an anderen psychischen Defekten. Heranwachsende, die Liebesdefizite aufweisen, weil sie zu Hause kein warmes Nest haben, holen sich ihre Streicheleinheiten in der Disco oder im Club. Ehepartner, die zu Alleinerziehern werden, weil die Ehe in Scherben gehen mit ihren seelischen Tiefs zum Nervenarzt oder zum Psychiater. Alte, die Mutterseelen allein im Altenheim sitzen und hinter Fensterscheiben auf Besuch warten, die müssen mit ihren schweren Belastungen selber fertig werden. Ohne herzliche Liebe gibt es nur Tod. Wo nicht mehr geliebt wird, greift das Sterben um sich. Doch, Freunde, wir alle brauchen die Liebe. Und wer hat nicht immer wieder Durst nach Religion? Ohne diese Sehnsucht lebt kein Erdenbürger. Auch wenn der Franzose Voltaire spottete, dass Religion in dem Augenblick entstanden sei, als ein Betrüger mit einem Dummkopf zusammentraf, so behielt doch der Russe Berdjajew recht, der bemerkte, der Mensch ist unheilbar religiös. Er muss auf etwas stehen, er muss an etwas glauben, er muss für etwas opfern. Wenn es nicht Golgatha ist, dann ist es eben Garizim. Ein heiliger Berg im Hintergrund hat jeder, wo er je nach Gusto dem Schönen oder dem Guten oder dem Edlen oder dem Ewigen räuchert. Der schwer beinamputierte und tief resignierte Pfarrer Hollander in Alfred Anders Buch Sansibar oder der letzte Grund sagte so: Irgendein verrückter Eigensinn lässt mich noch an jenen alten Herrn glauben, der sich in Honolulu oder auf dem Orion befindet. Ich glaube an die Ferne Gottes, aber nicht an das Nichts. Eher findet man Waschgold im Rhein als einen echten Atheisten in der Bundesrepublik. Ohne Religion gibt es nur Tod. Wo nicht mehr geglaubt wird, ist nur Rausch und Vergessen. Durst nach Religion, Durst nach Liebe, Durst nach Wasser. Wir alle sind tief dürstende Menschen und der Krug ist das Symbol unseres Lebensdurstes. Aber nun, liebe Freunde, schauen wir wieder zum Jakobsbrunnen. Gehen Sie mit der Gedanke heraus aus Halle 1 hinunter, dort an jenen herrlichen Platz. Doch der Jakobsbrunnen und aus dem mitgebrachten Krug wird, und das ist das Zweite, der unbenutzte Krug. Der unbenutzte. Er war einfach zur Seite geschoben. Keiner beachtete dieses wichtige Utensil. Niemand hängte ihn an den Haken und lotterte ihn die 30 Meter zum Wasser hinunter. Warum wurde er nicht benutzt? Nun, eine Frau war überrascht. Als sie schwitzend zum Brunnen kam, war der um diese Tageszeit menschenleere Platz besetzt. Eine ihr unbekannte Person saß dort im Schatten und ruhte aus. Ganz vorsichtig kam sie näher, immer diese Gestalt fixierend. Sie wusste, Vorsicht bei Fremden. Mancher ist hier wie ein Tier niedergeschlagen worden. Banditen lauern hinter jedem Strauch. Außerhalb Ortsäders ist niemand seines Lebens sicher. Und diese Person war noch ein Mann. Sie wusste, Vorsicht bei Männern. Schon mancher hat sie betrogen und sie ist auf ihn reingefallen. Von Männern wurde sie weggeworfen, so wie man einen ausgetretenen Schuh wegwirft. Und dieser Mann entpuppte sich noch zu allem hin noch als Jude. Sie wusste, Vorsicht bei Juden, schon mancher hat sie angespuckt und in ihren Augen war die Frau nur ein Hund. Die rabbinische Weisheit kannte jeder. Wer Brot der Samariter isst, ist wie einer, der Hundefleisch verschlingt. So stand die überraschte Frau diesem Jesus gegenüber, verschlossen wie ein verfolgter Igel. Aber doch blieb sie nicht stehen. Dieser Herr, der hier müde und erschöpft eine kleine Ruhepause eingelegt hatte, sprach sie freundlich an. Jesus kennt keine Barriere zwischen Juden und Samaritern. Er kennt kein Hindernis zwischen Zionsanbetern und Garizim-Verehrern. Er kennt keine Grenze zwischen Rechtgläubigen und Halbgläubigen. Er kennt auch keinen Zaun zwischen Schwarzen und Weißen, keine Mauer zwischen Reichen und Armen, kein Gitter zwischen Linken und Rechten. Er liebt jeden so, hat der Kirchenlehrer Augustin gesagt, als ob es außer ihm niemand gäbe, dem er seine Liebe schenken könnte. Und wenn du in der 18., 65. Reihe sitzt, einer unter 7.000, 8.000, Gott liebt dich so, als ob es keinen in dieser Halle gäbe, den er lieben könnte. Von seiner grenzenlosen Liebe ist keiner heute in der Kruger-Gelände ausgegrenzt. Er durchbricht unsere willkürlichen Grenzziehungen mit seinem freundlichen Wort. Wen hätte es gewundert, wenn er angesichts dieser anrüchigen Dame heftig vom Leder gezogen hätte? Du kommst mir gerade geschliffen. Ein Mannsbild nach dem anderen wickelst du dir um den Finger. Du bist doch ein verkommenes Luder. Von Ehre und Treue weißt du anscheinend überhaupt nichts mehr. Du gehörst endlich an den Pranger. Jeder soll dich anspucken. Aber Jesus weiß, dass ein rechtes Donnerwetter Menschen nicht auf, sondern zuschließt. Bei Blitz und Donner werden Läden dicht gemacht. Weil er aber hinein will und auch in dieses verschlossene und verriegelte Leben, deshalb begann er mit einer alltäglichen Bitte. Hallo, geben Sie mir doch einen Schluck Wasser. Die Frau antwortete aggressiv, nicht bereit, ihre Deckung zu verlassen. Du weißt doch ganz genau, dass Juden mit einem Samariter nichts zu tun haben wollen. Natürlich wusste er das, aber er benötigte ja nur einen Vorwand, um ein tief seelsorgerliches Gespräch mit ihr anzuknüpfen. Dass ich nicht lache, ging es der Frau durch den Kopf und sie nahm ihr Gegenüber sogar hoch. Du hast ja nicht einmal ein Schöpfgefäß und deine Arme reichen nicht über den Brunnenrand. Wo willst du's denn herzaubern? Übrigens ist dieses Wasser hier gut. Wenn es schon dem Vieh vom Erzvater Jakob genügte, dann ist es doch für alle Rindviecher gut genug, auch für dich.
Aber Jesus fühlte sich nicht getroffen. Er merkte, dass die Wasserholerin Fragen geworden und sie sich langsam aber sicher öffnete. Behutsam führte er das Gespräch weiter, vom lebendigen Wasser über ihre belastete Vergangenheit bis hin zur rechten Anbetung auf dem Heiligen Berg. Ein Meisterstück seelsorgerlicher Gesprächsführung. Dieser jüdische Reisende, so ging es dieser Frau am Brunnen Stück für Stück auf, ist mehr als eine achtungsgebietende Persönlichkeit, mehr als ein geheimnisvoller Wundermann, mehr als ein verehrungswürdiger Prophet. Dieser Mann ist der Messias und den brauche ich. Ich brauche mehr als Wasser aus dem Brunnen. Ich brauche mehr als Liebe von den Männern. Ich brauche mehr als Religion von dem Garizim. Ich brauche mehr, viel, viel mehr. Und deshalb brauche ich mehr als eine Persönlichkeit, mehr als einen Wundermann, mehr als einen Propheten. Für meinen Lebensdurst brauche ich den Messias. Und am Brunnenrand sitzt einer, der sagt: Ich bin's, der mit dir redet. Die Frau suchte etwas und sie fand einen. Sie suchte eine Sache und fand eine Person. Sie suchte Fleisch und Lust und fand Geist und Wahrheit. Und weil das in keinen Krug zu packen war, deshalb blieb er unbenutzt stehen. Liebe Freunde, auch wir wären gut beraten, an unseren vermeintlichen Brunnen des Lebens, der Liebe, der Religion einmal innezuhalten und auf den zu hören, der uns freundlich anspricht. Er ist es, der den Weg zu uns sucht. Und nicht wir sind es, die den Weg zu ihm gehen. Er ist es, der uns am Weg findet. Und nicht wir sind es, die ihn am Wege auswendig machen. Er ist es, der die Tür zum Glauben aufbricht. Und nicht wir sind es, die ihm die Türe öffnen. Er ist es, der es gesagt hat: Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Keinen lässt er in seiner Überraschung und in seinem Schrecken stehen. Jeden heute Morgen will er in ein Gespräch verwickeln. Allen hat er etwas zu sagen, weil es keinen gibt, der nicht tief dürstend ist. Und in diesem Austausch unter vier Augen könnten auch ihnen Lichter aufgesteckt werden. Wir brauchen doch mehr als Wasser aus der Leitung. Wir brauchen doch mehr als Liebe vom Mann oder Liebe von der Frau. Wir brauchen doch mehr als Religion vom Heiligen Berg. Wir brauchen doch mehr, viel, viel mehr. Und deshalb brauchen wir nicht nur einen Hexenmeister, der sein trübes Süppchen kocht. Mehr als einen Zauberkünstler, der seine faulen Tricks zum Besten gibt. Mehr als einen Guru, der uns nur Mantrasilben lallen lässt. Für unseren Lebensdurst brauchen wir Jesus. Es gibt niemand anders dafür. Für unseren Lebensdurst brauchen wir Jesus. Statt Kaffee kann ich Tee trinken. Statt Wein kann ich Sprudel besorgen. Statt Cola kann ich Fanta trinken. Für Jesus gibt es keinen Ersatz. Jesus ist unersetzlich, wen es nach Leben dürstet. Er wurde an Himmelfahrt nicht pensioniert und auf seinen himmlischen Ruhesitz abkommandiert, sondern von Gott neu aktiviert. Im Geist und in der Wahrheit kam er zu uns. Sicher lässt er sich in kein Gefäß packen. Weder mit der Schale der Vernunft noch mit der Kelle unseres Glaubens ist er zu fassen. Aber im Wort Jesu ist er da. Dann also, wenn ich vor Arbeitsbeginn wieder meine Bibel aufschlage und darüber stille werde, so wie Mareschkowski, der russische Dichter, gesagt hat: Täglich habe ich meine Bibel gelesen und ich werde sie lesen, solange meine Augen sehen können und solange es Licht ist, sei es im Schein der Sonne oder im Schein des Herdes. Was habe ich auf Erden vollbracht? Ich las die Bibel. Im Sakrament, Freunde, ist Jesus da. Dann also, wenn ich mich auf die Füße mache und die Einladung zum Tisch des Herrn annehme, so wie ein evangelischer Theologe einmal formuliert hat: Abendmahl ist Mahlzeit unterwegs. Wir essen und trinken auf die Ankunft Jesu hin, dem Kommenden entgegen. Und im Gebet ist Jesu da. Dann also, wenn wir unsere Hände falten und in Dank und Fürbitte ihm gegenübertreten. So wie einer gesagt hat:
so wie ich in der Hitze den Mund weit öffne, um mich am kühlen Wasser zu laben, so öffne ich in der Bedrängnis mein Herz, um mich am lebendigen Wasser zu erquicken. Jeder kann es am Brunnenrand erfahren. Wer von dem Wasser trinkt, den wird ewiglich nicht dürsten. Freunde, es muss keiner verdursten, auch wenn er sich in diesem Augenblick in einer erbarmungslosen Wüste befindet. Es muss keiner Durst leiden, auch wenn er in diesem Augenblick einen entsetzlichen Brand nach Leben hat. Lebensdurst ist stillbar. Schauen wir ein letztes Mal zum Jakobsbrunnen. Vielleicht haben Sie noch die Kraft. Die Sonne ist ein Stück weiter gewandert und der Schatten des mitgebrachten und des unbenutzten Kruges ist etwas länger geworden. Und jetzt schließlich fällt uns noch der stehengelassene Krug auf. Drittens also, der stehengelassene Krug. Er blieb einfach am Brunnenrand zurück, stellen Sie sich vor. Einsam und verlassen stand er in der Gegend, fast wie ein Modell für Van Gogh. Warum wurde er stehen gelassen? Eine Frau hatte es eilig. An ihr Gefäß dachte sie schon gar nicht mehr. Die Frau konnte gar nicht schnell genug nach Sychar zurückkommen. Sie flog so schnell noch gar nie über diese Strecke. Jesus hat sie das nicht geheißen. Nun lauf mal los. Er gab ihr auch keinen Befehl. Nun renn schleunigst nach Hause. Aus freien Stücken lief sie wie ein Wiesel. Sie konnte gar nicht anders, als möglichst schnell eine Botschaft loszuwerden. Ich habe mir ihren Weg vorzustellen versucht. Da stieß sie die Männer an, die gerade im Torbogen Siesta machten. Komm, sehe deinen Menschen. Aber bevor sie zurückfragen konnten, rannte sie weiter. Da rief sie die Frauen an, die gerade auf dem Wasser einen Schwätz hielten. Komm, sehet einen Menschen. Aber bevor sie genaueres hören konnten, lief sie weiter. Da lud sie die Kinder ein, die gerade im Hinterhof mit Steinen Scheiben einwarfen. Komm, sehet einen Menschen, der mir alles gesagt hat. Aber bevor sie sich noch richtig umschauten, war sie schon weiter. Die ganze Stadt musste davon Kenntnis bekommen. In jedes Haus musste diese Nachricht dringen. Der letzte Stadtstreicher musste es hören. Kommt, sehet, das ist der Christus. Wahrscheinlich bekam sie einiges zu hören. Du bist nicht mehr sauber. Du bist wohl übergeschnappt. Du bist total ausgeflippt. Aber sie drehte ihre Einladungsrunden weiter. Sie wurde trotz der Mittagshitze nicht müde. Sie ließ nicht locker, bis es alle wussten. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürste, der trinke, wer will. Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Fülle. Und damit stehen wir vor dem Wunder des Pfingstgeistes. Aus der dürstenden nach Leben wurde die Botin zum Leben. Wer diesem Herrn begegnet, kann diese Tatsache nicht für sich behalten. Sie wird nicht im Herrgottswinkel versteckt. Wer diesem Herrn begegnet, kann den Mund nicht mehr halten vor solchem Glück. Hier wird nicht hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Wer diesem Herrn und Heiland begegnet, kann nur noch weiter sagen, kommt und seht. Die Nachricht von Jesus ist eben keine Geschmackssache und keine Ansichtssache, sondern sie ist Eilsache mit einer unbestreitbaren Öffentlichkeitstendenz. Die Hauptfrage, liebe Freunde, lautet heute nicht, ob man von Jesus noch reden darf, sondern die Hauptfrage lautet, ob man von Jesus noch schweigen darf. Unsere Väter wussten es, gerettet sein gibt Rettersinn, so wie Johann Christoph Blumhardt, der dann betete, lass mich nicht im eigenen bleiben, Herr. Lass mich nicht im eigenen Kram bleiben. Und deshalb haben Menschen nicht nur einen leeren Krug stehen lassen. Matthäus ließ die Zollkasse stehen und machte sich auf die Füße. Petrus ließ den Fischerkahn liegen und marschierte los. Paulus ließ seine Kollegen im Stich und wanderte durch halb Europa. Eine lange Kette von Männern und Frauen ließ es alles zurück, um dies Einzige weiterzumelden. Kommt, umsonst ohne einen Pfennig könnt ihr es bekommen. So billig ist es, weil Jesus selbst dafür teuer bezahlt hat. Liebe Freunde, jetzt sind wir dran. und ich frage den Letzten auf dem letzten Sitz, tut es dir leid um dieses Krüglein? Hängst du auch an irdenen Gefäßen? Binden dich Dinge, die wir nicht zurücklassen können? Wo bist du gebunden? Wo ist dein Hindernis? Was musst du in Halle 1 in Essen zurücklassen? Was musst du zurücklassen? Was, lieber Freund? Die Welt dürstet nach Gott. Und deshalb braucht es Leute, die keinem Wasserstrudel gleichen, der alles in sich hineinsaugt, sondern selber zu Wasserquellen werden, die anderen erquicken. Und wenn eine miese Frau dazu fähig war, wer wäre es heute Morgen von uns nicht? Die Geschichte vom Wasserkrug möchte auch in ihrem persönlichen Leben Geschichte machen. Amen.